Und dann tock, 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 tock. Und dann. Da war aber Ruhe im Puff, du.
Also, da bin ich kein Heiti-Taiti-Papa.
84%.
Das ist doch genauso, als wenn sich jemand so eine Tüte wegpafft, aber auf ein Techno-Festival marschieren will.
Wenn der jetzt noch 5 Minuten weiter brüllt, muss ich raus aus dem Raum.
Prost, Frank.
Prost, Max.
Wir sind beide frisch gebackene Väter. Und wir sind ganz, ganz alte Freunde. In unserem Podcast Babypinkeln erzählen wir dir Geschichten aus dem Leben, die nur Väter kennen können. Nur für dich, mein Freund. Damit du nicht dieselben dummen Fehler machst wie wir. Und, liebe Frauen, auch für euch ist was dabei. Weil daheim erzählen wir Männer ja eh nichts.
Herzlich willkommen zum Babypinkeln. Hier ist euer Nachtschreck, euer kleiner Wutausbruch, euer Auerbauch. Hier sind Max und Frank. Grüß mich doch erstmal.
Ich grüße dich. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall mindestens eines meiner Top 3 Intros von dir, wenn nicht sogar die Nummer 1, kann ich jetzt schon sagen. Es geht um Schreien und Weinen heute. So viel kann man schon mal sagen, glaube ich.
Ja, das kann man echt sagen. Und ich habe auch gerade eben auf dem Klo noch überlegt, womit schwafel ich dich denn jetzt eigentlich voll, bevor du mir wieder irgendwelche Studien zum Thema Schreien um die Ohren haust. Und da fiel mir ein, wenn einer was zu erzählen hat, dann bist das doch du. Wie war denn der Family-Trip quer durch Deutschland?
Schön und anstrengend zugleich, um direkt mal mit dem Anstrengenden eins anzufangen. Ich glaube, also diejenigen von euch, die uns bei Instagram folgen, babypinkeln-podcast übrigens, die werden dort ein bisschen was mitbekommen haben, weil ich habe euch da auch ein bisschen auf dem Laufenden gehalten. Aber wir haben 1500 Kilometer insgesamt abgerissen. Zürich, Frankfurt, Recklinghausen, Korbach am Edersee oder auch von meiner Frau liebevoll Hessisch-Sibirien genannt. Und dann über Aschaffenburg zurück nach Zürich. Und das alles nur, um uns dann vor allen Dingen von Familie anzuhören, dass wir doch mal öfter kommen könnten auch, ne? Das ist so.
Ja, logisch. Wissen die denn, dass man die Strecke auch andersrum fahren kann? Oder seid ihr ganz froh, dass sie das nicht wissen?
Du, wir betonen das immer wieder, aber dann werden natürlich die Preise in der Schweiz und die lange Anfahrt für Oma und Opa und sowas alles als Erklärung und Ausrede genutzt. Und also es war natürlich, weil wir wirklich jeden Tag auch gefahren sind, war es schon echt krass, weil immer wieder einpacken und so. Aber, und hier kurzer Callback auch zu unserer Reisefolge, das Auto hat sich mal wieder bewährt. Ja, nicht nur, weil natürlich aktuell auf den deutschen Flughäfen das absolute Chaos herrscht. Und mit dem Zug wollten wir das jetzt auch nicht gemacht haben. Also es war wirklich gut und der Kleine hat's top gemacht und es war natürlich schon auch cool und toll, Freunde und Familie hier wiederzusehen. Aber es war so kurz, dass auch wir uns nicht gesehen haben. Und ihr hattet, glaube ich, auch Hochzeitstag oder so, ne? Deswegen, sonst hätten wir es vielleicht noch eingeschoben.
Tatsächlich. 6. Hochzeitstag schon.
Wow, und auch krass, ne?
Ja, schon echt. Da wird einem allerdings auch immer wieder vor Augen geführt, wir sind doch alte Säcke geworden, oder? Shit, echt.
Ja, so ein bisschen.
Ja, aber wir haben uns einen schönen Tag gemacht. Kinder haben auswärts bei Oma und Opa geschlafen und dementsprechend hatten wir eine gute Zeit. So viel kann ich sagen. Kommen wir zu nicht ganz so guten Zeiten, die sich vor allem ja so am Anfang des ersten Jahres abspielen, würde ich sagen. Wir wollen über das Thema Schreien sprechen. Und auch da würde ich den Ball erstmal zu dir werfen, weil bei dir ist es einfach noch nicht so lang her wie bei mir. Deswegen ist es vielleicht noch ein bisschen frischer. Wie hast du so die Themen rund ums Schreien erlebt? Oder wie würdest du, oder was würdest du den Fokus nehmen?
Wir haben es wirklich auch nicht ganz so gut erlebt, diese Anfangszeit, weil es war auch wirklich nicht ganz so leicht. Wir kommen gleich zu den ganzen Zahlen dahinter und was das überhaupt alles bedeutet. Vielleicht kurz einen Schritt zurück, wenn wir heute über Schreien sprechen. Sprechen wir nicht übers Schreien beim Kind, weil es Hunger hat, weil es Auer hat, weil es müde ist, also das Schreien mit wirklich klarem Grund. Und auch nicht über das Schreien, was so ein, erleben wir gerade, ja, so ein anderthalbjähriges und bei dir, Frank, mit der Zweijährigen, das wirst du auch gut kennen, ja, das das Schreien, wenn der eigene Wunsch und Wille nicht durchgesetzt wird. Das kann auch mitunter laut und lange sein. Aber über das wollen wir auch nicht sprechen, sondern wir wollen über das, ja, irgendwo teils unerklärliche, unerklärbare, aber oft auch sehr lang anhaltende und teilweise auch belastende für Eltern und natürlich auch fürs kleine Kind Schreien am Anfang, gerade in den ersten 3 Monaten sprechen. Und ich muss sagen, Frank, wir haben hier eine echt coole Nachricht bekommen auf Instagram von einem unserer Jungs hier, die
ja, darf ich sagen, wer es war?
Da, ja, ich glaube, du darfst sagen, wer es war. Ja.
Okay, das war der Petzi, der Jens, und da gibt's eine lustige Geschichte zu. Mit dem hatte ich nämlich Lateinunterricht und der war ungefähr genauso fleißig wie ich in Latein. Und wir hatten einen Lateinlehrer bei uns an der Schule, den du sicherlich auch noch kennst.
War zwar nicht mein Lateinlehrer, aber der ist mir ein Begriff, ja.
Der hat uns alle wirklich erstarren lassen da, wenn er da reinkam, sein Buch auf den Tisch gefeuert hat und dann seine Namensliste rausgegangen ist und dann hast du immer gehört, Vokabelabfrage, dann ist er da durchgegangen, Jens. Und Jens hatte sich zu dem Zeitpunkt aber schon wieder hinter der Gardine oder so versteckt, damit er bloß keinen Blickkontakt aufnehmen muss. Und irgendwann hat Herr Kalki einfach gesagt, wieder durchgegangen, wir hatten 2 Jens in der Klasse, Jens hat dann irgendeine Vokabel abgefragt und der andere hat geantwortet, nicht du, der Gardinen-Jens. Und der Gardinen-Jens. Und da saß er auch schon wieder hinter der Gardine, das war so stark.
Genau, aber der also Gardinen-Jens hat uns geschrieben. Und hier muss man auch ganz ehrlich sagen, wirklich auch cool, weil ist jetzt auch kein Thema, wo sich jeder direkt so öffnet. Und von daher großartig, ich lese einfach mal vor. Eigentlich ist das kleine Textfeld bei Instagram zu diesem Thema viel zu klein. Schreien ist ein richtig wichtiges Thema, weil man da als Eltern einfach an sein Limit kommt. Unser Sohn hatte Koliken und hat jeden Abend 1 Stunde durchgeschrien. Das macht Mutter und Vater einfach fertig. Du verzweifelst an dir selbst, am Kind, einfach an allem. Und es gibt so viele Fälle, in denen Eltern falsch reagieren und das Kind dadurch Schaden nimmt. Daher ist mir das Thema und uns auch der Umgang damit sehr wichtig und wir freuen uns auf die Folge. Ich zitiere, ich habe mit Jens gerade nochmal gecheckt, ob es okay ist mit dem Namen.
Ach so, ja.
Ich habe gesagt, du hast eine Anekdote rausgehauen. Es kommt auch richtig geil mit der Anekdote und können es natürlich rausnehmen. Aber ich habe dann nochmal gesagt, und übrigens auch sowohl ich als auch Frank hatten echt Themen mit dem Thema Schreien. Also du bist da nicht alleine mit deinem Statement. Er? Ja, dann macht mit Namen. Ich denke, ich kenne die Anekdote aus dem Lateinunterricht. Unterirdisch.
Ja. Gardinen, haben wir schon häufiger darüber gesprochen.
Von daher vielen Dank an diese Nachricht und ich fühle das sehr, weil auch wir kamen dort an unser Limit, gerade so würde ich sagen von einem Alter von 4 bis 5 Wochen bis hin zu 3 Monaten hat unser Jona wirklich auch lange und viel gebrüllt und war teilweise auch gar nicht zu beruhigen. Dazu beim ersten Kind und da muss man schon sagen, das war auch für uns krass. Also alles andere wäre gelogen. Bei euch jetzt 2 Kids, du hast gerade schon gesagt, das ist schon länger her, aber gerade solche eher traumatischen Erfahrungen, die bleiben einem ja auch irgendwo im Gedächtnis. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht?
Ja, das ist ganz lustig. Also du hast ja schon häufiger hier im Podcast gesagt, das hat die Natur ganz gut gemacht. Erinnerst dich. Und in unserem Fall...
Du warst einfach mal taub temporär dann irgendwie 3 Monate, oder?
Ja, das wäre auch nicht schlecht gewesen. Aber auch in unserem Fall hat die Natur eine Sache auch wirklich gut gemacht. Und zwar war das Schreien deutlich intensiver und häufiger bei Kind Nummer 2.
Okay.
Also ich glaube, da hat sich die Natur einfach gedacht, wenn wir das beim ersten machen, wir brauchen ja noch ein paar Kids auf dem Planeten, da lassen wir das erste Mal ein bisschen entspannter die Sache angehen, und dann kam aber die volle Ladung bei Kind Nummer 2, was für uns wiederum eine größere Herausforderung war dann, weil man hatte ja noch eins da rumlaufen, und ja, hat uns schon vor Herausforderungen gestellt, war extremst anstrengend, und irgendwann sagte unser Nachbar hier auch zu uns, gar nicht so lange her, da meinte er, boah, ja, die ersten 3 Monate, da habt ihr aber auch was mitgemacht, oder? Da hat er das also wirklich, hat er mitgefiebert. Oder war vielleicht auch sogar genervt, wer weiß.
Hat er mitgefiebert, und wir wollen das Ganze jetzt mal so ein bisschen auspacken, dieses Thema, und vielleicht mal kurz einordnen. Es gibt diesen berühmt-berüchtigen Terminus des Schreibabys, ja, was ist das überhaupt? Und dann in einem zweiten Schritt natürlich auch, was kann man tun und was haben wir dann auch getan, weil wir auch ja wirklich aktiv geworden sind, Heidi und ich, uns Hilfe von außen geholt haben. Und das würde ich natürlich gerne heute mit dir, Frank, und mit euch allen teilen, was wir da irgendwo gelernt haben und was da für uns geklappt hat und auch nicht geklappt hat. Und dann natürlich bei euch auch, wieso die Maßnahmen und die Erfahrungen da waren. Also ein sogenanntes Schreibaby, da gibt's diese Dreierregel, ja, also ein Baby, was 3 Stunden am Tag, 3 an 3 Tagen in der Woche, über 3 Wochen oder länger hinweg schreit, gilt als Schreibaby. So, jetzt ist es so, ich weiß nicht genau, was das einem bringt. Wir haben auch mit der Stoppuhr nicht daneben gestanden, weil wenn es auf dem Papier ein Schreibaby ist oder nicht, ich glaube nicht, dass die Krankenkasse dann irgendwas übernimmt oder nicht übernimmt oder so. Von daher, es spielt keine große Rolle, aber diese Regel, die existiert, und man ist allerdings in extrem guter Gesellschaft, weil ungefähr 20% der Babys beziehungsweise Neugeborenen schreien übermäßig viel. Also hier
das
auch.
Das wundert mich aber, Max, weil wenn wir Leute fragen aus dem Freundeskreis, wie es denn gerade so ist, höre ich eigentlich immer nur, dass alles super ist.
Ich danke dir sehr, dass du das gerade eingeworfen hast. Ansonsten hätte ich es nämlich eingeworfen, und das gilt an all diejenigen da draußen, deren Babys auch vermehrt schreien und die nämlich rumfragen im Freundeskreis, und dann hören sie das, die Leute lügen. Ja, nicht jeder, und 20% sind natürlich auch nur 20%, aber wenn ihr 20, 30 Freunde mit Kindern habt, das kann nicht bei allen alles nur gechillt sein. Das ist mathematisch unmöglich. Die zweite Frage, die man sich ja so ein bisschen stellt, auch wenn das auch wieder so ein bisschen Banane eigentlich ist, weil es hilft einem vielleicht auch nicht wirklich weiter, wenn man weiß, woher es kommt, wobei man halt vielleicht denkt, okay, dann könnte ich irgendwie was machen. Habt ihr denn eigentlich da dann bei Kind Nummer 2 irgendwie, ich sag jetzt mal, Nachforschung oder sowas angestellt, um zu checken, woran liegt's? Oder habt ihr einfach gedacht, komm, wir sind für die Kleine da und es geht dann auch wieder vorbei?
Augen zu und durch. Also so eine Light-Version, also wirklich eine Light-Version hatten wir ja schon bei Kind 1, und daher wussten wir ja, dass so ziemlich genau auch nach 3 Monaten das einfach wieder vergeht. So, und von daher wussten wir, es wird weggehen, und Augen zu und durch, wirklich durchhalten. Nichts anderes war die Devise.
Also wir haben es auch eine lange Zeit, haben wir es auch so gemacht, und wir haben allerdings schon, und das ist natürlich, das wird dich jetzt nicht überraschen, ja, als Kopfmenschen haben Heidi und ich natürlich da nicht, ja, nur gedacht jetzt irgendwie, ja, okay, wird schon, sind wir für den Kleinen halt da. Natürlich waren wir auch für den Kleinen da, aber wir haben natürlich auch Recherche betrieben und Co. Und was ganz interessant ist, ist, es gibt ja die berühmten 3-Monats-Koliken.
Ja? Hallo, die kennen wir doch alle,
die,
oder?
Genau, die in der Regel auch ganz stark mit den Schreibabys verknüpft werden. Und es war übrigens wirklich jahrzehntelang war die dominante Theorie, dass halt die Babys, die vermehrt schreien, sind die, die vermehrt Bauchschmerzen haben. Jetzt ist es so, diese Geschichte ist nicht abschließend. Sorry. Prost übrigens, wir haben noch gar nicht zugestoßen. Bei mir hopf ab hell heute. Also die dominante Strategie war immer das mit den Koliken. Mittlerweile sind die Expertinnen und Experten, also Sozialwissenschaftler, die sich mit dem Thema beschäftigen, Eher auf dem Trip, dass es nicht ausschließlich an den Bauchschmerzen liegen kann, weil, und das weiß ich nämlich oder glaube mich erinnern zu können, dass das bei euren kleinen oder bei eurer zweiten auch so war. Also Jona hat vor allen Dingen vermehrt in den Abendstunden stark geschrieben. Mhm. Und ja, auch nach dem, es gab auch dann nach dem Trinken, dass er irgendwie halt dann wirklich vermehrt gepupst hat und dann geschrien hat, da war irgendwie auch für den Laien klar, jetzt muss irgendwas mit dem Magen-Darm-Trakt nicht in Ordnung sein, was übrigens auch völlig normal ist. Aber man konnte echt irgendwann so ab 4-5 Wochen die Uhr danach stellen, abends ab 18-19 Uhr wurde der irgendwann quengeliger und irgendwann fing der auch wirklich an zu schreien und war dann auch sehr, sehr schwierig nur zu beruhigen. Und hier ist es so, dass das unwahrscheinlich ist, dass das einfach nur vom Magen kommt. Und deswegen ist man sich mittlerweile ja, den Umständen entsprechend sicher, dass das eine sogenannte Regulationsstörung ist. Das heißt also, ja, gerade eben, es gibt ungefähr 20% der Babys, die de facto mit dem Stress und den Reizen, denen sie ausgesetzt werden, wenn die Babys dann so wach werden mit 4, 5, 6 Wochen, damit eben nicht so gut zurechtkommen wie andere Babys und dann auch ja nicht die Fähigkeit haben, wie unser eins, irgendwie eine Runde joggen zu gehen oder sich auf die Couch zu setzen oder zu zocken oder einen Gin Tonic zu trinken oder so. Und dann kommt das halt einfach über das Schreien und über das Brüllen dementsprechend raus und hat dann wahrscheinlich gar nicht so wirklich eine echte organische Ursache auch. Schon mal gehört oder bei, mit dieser Regulationskiste da, war das bei euch?
Also wir hatten das ja sogar auch schon mal hier, Thema Selbstregulation im Zusammenhang mit Joshua Kimmich.
Stimmt.
Von daher, das passt für mich auch wieder, also viel mehr will ich auch gar nicht dazu sagen, ohne dass ich einen Anwalt einschalten muss. Ja, aber klar, logisch. Also es war exakt so, wie du sagtest, in den Abendstunden, wo man eigentlich zur Ruhe kommen wollte, weil der Tag war ja schon anstrengend genug mit zwei kleinen Kindern. Genau das ist eben nicht passiert und man hatte wirklich über 6, 7 Wochen hier keinen Abend, wo man wirklich mal in Ruhe sich zusammen auf die Couch setzen konnte. Also es war schon echt hart. Ich weiß aber nicht, ob es vielleicht auch eine Mischung ist, weil ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, ich glaube auch das habe ich schon mal erzählt, das geht einem übrigens auch selbst so. Ich hatte nämlich heute wieder so einen Tag, ich habe es eigentlich ganz, ganz selten, dass ich irgendwie mal Probleme mit dem Magen hatte. Aber heute irgendwie hatte ich so ein bisschen Bauchschmerzen auch und da merke ich einfach, Bewegung tut mir so ein bisschen gut. Ja. So, und daher haben wir das auch so ein bisschen dann beim Kind so gemacht, dass wir gesagt haben, ja, Laufen tut ihm gut, so, das passt. Aber wir hatten auch diesen Gymnastikball. Da haben wir uns dann gemeinsam mit Baby draufgesetzt und sind dann so ein bisschen gehüppelt. Und da hatte ich auch immer das Gefühl, ja, das beruhigt. So, ob es jetzt der Bauch war oder nicht, keine Ahnung. Fakt ist auf jeden Fall, jeden Abend war 6, 7 Wochen lang hier Terror vom Feinsten. Und vermutlich war es eins der beiden Themen oder beides.
Ja, wir haben uns auch für Bewegung entschieden. Es war Gott sei Dank, bei uns war es Sommer in der Zeit, also das Wetter war gut und ich habe dann wirklich oft oder Heidi dann wirklich auch die Wohnung verlassen, haben den Kleinen in die Babytrage gepackt und dann einfach dort in die Abendsonne hinein durch bei uns die durchs Viertel eigentlich marschiert, so dass dann auch einer mal Ruhe hatte. Und irgendwann kam der Kleine dann in der Regel, weil wir hatten das ja glaube ich auch mal thematisiert, ne?
Das hatte aber dann
die japanische Studie.
Sorry, dass ich dir da so reingrätsch. Da habe ich ja dann häufiger mal Fotos von dir auch gesehen, die du geschickt hast. Thema Selbstregulation. Das hast du dann aber auf diesem Spaziergang häufig über 0,5er Helles geregelt.
Sagen
oder?
Wir so, wenn der Kleine dann irgendwann nach 1,5 Stunden Brüllen selbst in der Trage vor Erschöpfung eingeschlafen ist, bin ich dann auch eingekehrt und habe mir in der Regel dann dort auch ein selbstregulierendes großes Helles gegönnt.
Aber hättest du das nicht vielleicht sogar vorher schon machen können, weil ist es nicht vielleicht auch ein Faktor, dass wenn wir so Angespanntheit und Hektik ausstrahlen, dass sich das sicherlich auch aufs Kind überträgt?
Ja, um ehrlich zu sein, und da sind wir jetzt eigentlich schon auch bei dem gesamten Komplex, was kann man eigentlich tun? Das hätte in der Tat geholfen, weil und da vielleicht mal an dem Moment, wo wir, das muss man wiederum sagen, da war der Jonas schon etwas älter als 3 Monate, sind wir von unserem Kinderarzt, Anticorps Père, zu einem Schlafcoach geschickt worden, beziehungsweise uns wurde ein Schlafcoach empfohlen, denn wir hatten nicht nur ein Schreitthema mit dem Kleinen, auch ein relativ großes Schlafthema.
Also ein Schlafcoach, keine Schlafcouch, von der wir jetzt sprechen. Ne? Also es geht darum, dass beide
genau. Gut
ja, okay, alles klar.
Und das war eine, muss man sagen, eine großartige Erfahrung. Eine Sozialwissenschaftlerin hier in Zürich gibt es aber allerdings sicherlich in den, bei euch auch und so, ne? Also wirklich Leute, die sich darauf spezialisiert haben. Und ich werde nie vergessen, wie wir dort, wo wir natürlich mit Jona gemeinsam waren, und dann haben wir dann, ich hatte ihn bei mir auf dem Schoß und dann haben wir über die Situation gesprochen mit dem Schlafen und so. Und dann sagte sie, es war so eine der ersten Sachen, die die gesagt hat, sagte sie so, Max, wir haben uns direkt geduzt, sag mal, kannst du den Kleinen auch ohne Wippen auf dem Schoß haben? Und dann gucke ich so und der Kleine war halt in einer relativ krassen Geschwindigkeit, war ich gerade dabei, als wenn ich halt so ein Restless Leg Syndrom hätte, den auf und ab zu befördern, ja, wie bei so einem Freefall Tower immer. Und um ehrlich zu sein, Frank, das war mir gar nicht selber aufgefallen. Und das war dann direkt schon ein Thema, was sie angeschnitten hatte, was sowohl auf die eigene Ruhe der Eltern einging, als auch das Thema Bewegungsstimulation anging. Und das hat sie dann relativ zügig auch klar gemacht. Und das war für uns auch irgendwo eine harte Wahrheit, dass sie gesagt hat, einer der Gründe, warum der Kleine Schwierigkeiten hat, sich selber zu beruhigen und auch Schwierigkeiten hat, selber einzuschlafen. Und hier muss man sagen, sind die Themen Schreien und Schlafen extrem nah beieinander, weil wer das eine nicht kann, kann in der Regel auch das andere nicht. Seid ihr, beziehungsweise ihr als Eltern, meinte sie zu uns, und das, was ihr ausstrahlt, spielt eine enorme Rolle gegenüber dem Kind. Und sie sagte, ganz oft tun wir als Eltern Dinge instinktiv, weil wir glauben, es beruhigt das Kind. Dabei beruhigen wir das Kind aber wirklich nicht nachhaltig. Das beste Beispiel ist, es brüllt und dann nehme ich irgendwie es an die Brust und fange an, mich zu bewegen. Und dann brüllt es und dann bewege ich mich, kennst du bestimmt auch, dann bewege ich mich noch schneller. Und dann brüllt es noch weiter und dann bewege ich mich noch mal schneller. Und das ist, irgendwann hört es dann auf. Allerdings ist das wirklich nur ein Übertünchen des Problems und auch keine nachhaltige eigentliche Beruhigung, sondern das ist dann dieser Fluchtreflex vielleicht, der ausgelöst wird, über den wir schon mal in der vorherigen Folge, japanische Studie zu dem Thema, warum Babys eigentlich dann immer die Klappe halten, wenn sie getragen werden. Allerdings eine echte nachhaltige Beruhigung ist es nicht. Und auch eben, wie man mit dem Kind spricht, und das mag vielleicht total komisch und klang für uns in dem Moment total strange, weil wir so dachten, so, ey, sorry, der ist ein paar Monate alt, also. Aber halt, wie man mit dem Kind spricht, in welchem Ton und wie man sich halt selber bewegt, was zu Hause halt abgeht an Leuten, die ein- und ausgehen und alles, was halt irgendwie so, ja, Stress verursachen kann, färbt in Anführungsstrichen leider halt aufs Baby ab. Und deswegen sagte sie, eine große Hausaufgabe ist, dass ihr beide, und die merkte halt, dass wir eher die quirligen Typen auch sind, was ja auch in vielen Lebenslagen ab und zu mal ein Vorteil ist, da mussten wir uns wirklich selber so ein bisschen an die Kandare nehmen, die Räucherstäbchen anmachen und eine Tasse Tee und mal tief.
Also Elke stolz machen.
Ohne Scheiß, wirklich. Elke stolz machen. Etwas, was ihr, eine Learning Curve, die ihr auch selber durchgemacht habt mit 2 Kids?
Ja, also wir haben uns in dem Falle nicht nur auf den Instinkt verlassen, sondern uns auch mehrerer Quellen bedient, um uns da Lösungen zu schaffen. Und eine Erkenntnis, die nicht nur auf die ersten Monate zutrifft, sondern auch auf die Monate, die danach noch bei den Kindern kommen, ist, Kinder brauchen beim Thema Schlafen Führung von den Eltern. So zumindest die Quellen, die wir hatten, und so auch unsere Erfahrungen von zwei Kindern, denn jetzt schlafen sie wirklich wunderbar, aber mit ganz klaren Leitplanken. Und das haben wir eine Zeit lang nicht gemacht und hatten wirklich viele schlaflose Nächte. Und ja, es braucht einfach da klare Linien, klare Routinen und auch ein paar No-Gos, die nicht überschritten werden dürfen. Und damit meine ich jetzt nicht das Kind im Zimmer schreien lassen. Da bin ich absolut kein Fan von. Damit meine ich ganz simple Themen wie feste Einschlafrituale, schon das Fertigmachen zum Bett, sollte gewisse Routinen haben, aber das ist alles so der spätere Zeitpunkt, auch über den wir sicherlich irgendwann nochmal sprechen, aber das fängt ja beim Baby im Grunde genommen schon an.
Absolut.
Das bekommt es ja mit, dass man auch selbst gewisse Routinen hat und nicht immer, ja, dann gehe ich mal um eins, dann gehe ich mal um elf und dann mache ich da den Fernseher nochmal 3 Stunden an und es flimmert alles im Raum. Da muss man sich, glaube ich, schon ein bisschen anpassen und ich glaube, dann läuft es auch einfach besser. Das ist, glaube ich, Teil der Wahrheit des Elternseins.
100% und auch das, und da zitiere ich nochmal hier unsere Sozialwissenschaftlerin, bei der wir dort waren, die sagte, ich coache sie und sie coachen ihr Kind.
Ja, geht genau in die Richtung.
Und das ist genau das, was du gerade sagst mit der Führung. Denn was ich dann natürlich auch sie gefragt habe, ist genau das. Und sagte dann, als sie nämlich meinte, ab jetzt ist bei ihnen jede Wippe, jede Wiege und durch die Gegend hopsen verboten.
Ja.
So. Weil ihr Kind denkt aktuell, die Welt bewegt sich die ganze Zeit, so ungefähr, ja. Und die Welt
tut sie
immer
ja
noch von oben nach unten. Tut sie allerdings nicht. Sie müssen es hinkriegen, dass das Kind sich selber beruhigt. Und dann war ich eigentlich auch, ich war fast so ein bisschen angegriffen in dem Moment, als sie das sagte, weil ich dann so zu ihr sagte, ja, okay, aber was soll ich denn machen? Soll ich sie einfach ins Zimmer legen und die Tür zumachen? Und das ist jetzt das Interessante, was sie eben sagte, und das war krass. Das war wirklich krass. Sie meinte, machen Sie Folgendes. Nehmen Sie ein Stillkissen, also wird, glaube ich, allen ein Begriff sein.
Eine lange Wurst.
So eine lange Kissenwurst, ja, die Frauen schon während der Schwangerschaft sehr schätzen.
Ja.
Und packen Sie das Kind auf dieses Stillkissen, sodass es etwas aufrecht liegt und Sie das Kind anschauen können. Dann geben Sie dem Kind, wenn es es mag, geben Sie ruhig einen Schnuller, geben Sie auch ruhig ein, hier nennt man das Nuschi.
Ah, hier Lulu.
Kannst du dir vorstellen, wobei, was das also ist?
Ich dachte, das wäre der Schnuller.
Es gibt hier den Nuggi und das Nuschi. Der Nuggi ist hier auf Schweizerdeutsch der Schnuller und dann gibt's noch Nuschi. Was ist wohl Nuschi?
Jetzt muss ich ja überlegen, was gibt's bei uns noch, aber mir fällt eigentlich nichts anderes ein, wo man nicht panisch denkt, dass das Kind gleich erstickt, wenn es über dem Kopf hat. Was, womit kommst du jetzt um die Ecke?
Das ist das Schnuffeltuch. Also das kleine, also das kleine Tüchlein, was eben so dünn ist und so, dass die Kleinen auch da nicht viel mit Schlimmes anstellen können, sozusagen. Also da geht es um die sogenannte, wie sie das nannte, taktile Stimulation. Also das ist sowas zum Nesteln und was zum Greifen hat. Und dann legen Sie es dahin, geben Sie den Schnuller, geben Sie das Nuschi und dann hocken Sie sich über das Kind und dann reden Sie dem Kind einfach gut zu. Und ich habe gedacht, die hat was genommen. Die muss, ich habe gedacht, das war's. So, das ist jetzt hier.
Das funktioniert sonst nur, wenn Heidi dir was erzählt, oder?
Voilà, irgend so eine komische, esoterische Geschichte. So, wir sind wieder zu Hause. Es kommt der erste Abend, ja, und Jona fährt hoch einfach wie eine SpaceX-Rakete. Und ich dann, okay, alles klar, lass probieren, so. Ich gemacht und der brüllte wie am Spieß 5 Minuten, 10 Minuten. Ich schon so zu Heidi, ey, komm, die Scheiße hier funktioniert nicht. Heidi dann so, du hast doch gehört, was die gesagt hat, du musst auch ruhiger werden, ja. Und dann passierte nach so zehn Minuten, Viertelstunde passierte irgendwie so ein bisschen, dass man so merkte, aus dem Brüllen würde so ein etwas leichteres Quengeln. Und ich dachte schon so, dann ist er allerdings noch einmal hochgefahren und dann so ein bisschen wieder gequengelt und dann hat er irgendwann so ein bisschen geguckt und dann ist er irgendwann eingepennt.
Aber ist das denn Selbstregulation? Dann ist doch die Gewohnheit darin, dass du über ihm liegst und was erzählst. Wie kommst du denn davon weg? Oder liegst du noch regelmäßig über ihm nach wie vor, nach anderthalb Jahren?
Also bei ihm ist es so, und ich glaube, das war da auch so ein bisschen der individuelle Weg. Deswegen, ich glaube nicht, dass das bei jedem Baby so funktioniert. Aber bei ihm ist es so, wenn er aufgebracht ist, hat er einen wahnsinnig starken Bewegungsdrang. Mhm. Also die Arme und die Beine, das flackert alles hin und her und strampeln. Und das mache ich heute noch so, wenn er stark aufgebracht ist. Ich schränke ihn sozusagen in diesen Bewegungen ein. Also ich halte ihn auch, und mittlerweile ist er 16 Monate alt, der hat also auch einiges an Kraft. Ich halte dort auch mit richtig Druck dagegen. Ja, also natürlich nicht in einer Art und Weise, wo ich ihm wehtue. Und ich bin für ihn da. Und das ist etwas, wo, und darüber schafft er es, sich selber im Grunde genommen zu beruhigen. Also ich bin wie so ein menschliches Pucktuch, nenne ich es mal.
Ja, ich wollte es auch schon sagen, ja.
Und das ist etwas, was wir übrigens nach wie vor bei der Einschlafbegleitung machen. Ich bringe ihn ja jeden Abend ins Bett. Und es ist jeden Abend auch so, dass ich ihn aktuell auf den Schoß sitze, weil ich kann ihn fast nicht mehr halten, wenn er einfach so auf dem Rücken liegt. Und ich nehme ihn auf den Schoß und ich nehme ihn in den Arm und dann halte ich ihn richtig fest. Und wenn er so einen Kita-Tag hatte, wo er halt abends auch wirklich, wo die Glocke brennt, merke ich, dann wehrt er sich so ein bisschen. Ist mittlerweile nicht mehr lang, ist nicht mehr vergleichbar wie mit damals. Aber dann wird er schlagartig ruhig und dann kann ich ihn auch loslassen.
Okay, also er schläft nicht auf deinem Arm ein.
Er schläft nicht auf meinem Arm ein. Okay. Er schafft es nur dort, wir schaffen es nur gemeinsam dort, ihn in einen Zustand zu versetzen, wo er ruhig genug ist, dass er die letzten Meter dann selber gehen kann.
Ja, okay, sehr gut. Okay.
Und das hat auch dann, wir kommen, glaube ich, nochmal on Detail zu beim Einschlafen, geholfen, aber das haben wir auch bewusst dann mit ihm im Laufe des Tages gemacht. Mhm. Weil das ist auch etwas, was der Schlafcoach dort sagte. Je unruhiger die Kids am Tag sind, desto schlechter ist der Schlaf am Abend. Macht auch irgendwo Sinn. Und deswegen, wenn wir gemerkt haben, immer tagsüber, er wurde etwas unruhig, habe ich ihn, das brauche ich mittlerweile nicht mehr, weil die Fähigkeit hat er mittlerweile, aber ich habe ihn dann auch zu mir genommen und diese Übung mit ihm einfach 10 Minuten, eine Viertelstunde gemacht, auch nicht, damit er danach einpennt, sondern einfach nur, dass er runterkommt. Hm. Und danach hat man gemerkt, hat er auch wieder deutlich ruhiger gespielt und sowas alles. Also dort, das war für ihn einfach ein gutes Ventil und eine gute Möglichkeit. Und es war halt nicht das Schreien lassen. Oder um ehrlich zu sein, es ist schon ein bisschen eine Art von Schreien lassen.
Muss ja, aber man mal nicht ganz alleine, fair. Aber nicht voilà. Alleine.
Genau, ja. Aber ich bin halt da, für ihn da, bin auch körperlich da. Ich trage ihn und bounce ihn nicht durch die Gegend. Das gibt's einfach nicht mehr seitdem. Mhm. Also er muss einen Teil des Weges selber gehen, aber ich bin für ihn da und ich zeig ihm auch, dass ich für ihn da bin. Und das hat halt für uns, muss man sagen, wunderbarst geklappt. Und es war übrigens auch hervorragend, dort die Empfehlung vom Kinderarzt angenommen zu haben, war toll. Wir waren da übrigens auch keine 48 Mal oder so, sondern wir waren da zweimal und anschließend gab es ein bisschen E-Mail-Verkehr. Also das war jetzt keine ellenlange Therapie oder so, ne?
Ganz normal, dass man ein paar E-Mails mit dem Kinderarzt hin und her schreibt. Ganz normaler Vorgang. 2-3 Mal noch der Anruf im Spital, nehme ich an. Ganz normaler Vorgang im Hause Overwien.
Freut mich, dass du Spital sagst.
Ja, das habe ich mir gemerkt. Ja, sehr gut.
Naja, auf jeden Fall, mit Sicherheit kein Pauschalrezept, aber vielleicht ist für den einen oder anderen oder die ein oder andere was dabei.
Wie so häufig, es ist ja immer eine ganz individuelle Geschichte bei so vielen Sachen und ich glaube, gerade bei diesem Thema kommt es da extremst aufs Kind an, aber ich glaube, was nicht von der Hand zu weisen ist, dass Routinen und auch eigene Routinen das Kind schon mitbekommt und mir zumindest tun Routinen ja auch gut. Das muss ich ja auch ganz ehrlich sagen. Wenn ich da so einen gefestigten Tagesablauf, so halbwegs gefestigt, so gut es geht, habe, dann bin ich da auch ein bisschen entspannter, als wenn jeder Tag irgendwie anders ist und auf mich zuläuft. Zumindest bin ich da nicht der Typ für. Ja. Und ich glaube, das überträgt sich schon auch aufs Kind, ob man da gestresst ist oder nicht. Und da würde ich auch gerne so eine Frage in diese Richtung stellen, das Thema Schreien. Wie seid ihr denn, oder wie vor allem du, wie gehst du denn damit um? Das ist ja schon durchaus eine Stresssituation und ich gebe ganz offen zu, ich musste da einiges über mich lernen und lerne es auch heute noch bei Streitsituationen und Diskussionen bei den Kids. Ich kann das nicht so gut ab und bleib da nicht so gut ruhig. Ich muss das schon, kommt auch extremst auf die Tagesform an, aber in der Regel bin ich bei uns nicht derjenige, der das am besten aushält von uns beiden. Wie ist das bei euch?
Bei uns ist es schlecht, wenn wir alle drei im Raum sind.
Ah, okay.
Also bei uns funktioniert es, glaube ich, gut, wenn in solchen Situationen Heidi oder ich mit dem Kleinen alleine sind. Sobald der andere dazukommt, haben wir ein bisschen das Fahrer-Beifahrer-Problem im Auto.
Ja, ja.
Mit den ungewollten Ratschlägen, die davon rechts. Probier doch nochmal den rechten Arm irgendwie dahin zu schieben. Das hat bei mir letztes Mal geklappt. Sowas, ja.
Weißt du, was das Schlimmste übrigens ist, was man da machen kann in dieser Dreierkonstellation, wenn jetzt der oder die Kleine bei dir auf dem Arm ist und dann kommt der Partner und sagt, ja komm, jetzt gib ihn mir doch mal.
Das.
Dann lieber, also dann abgeben, okay, aber dann muss ich schnell aus dem Raum gehen.
Ja.
Um keine Diskussion zu führen.
Und was ich allerdings auch habe und hatte ich zum Beispiel gestern Nacht, weil sonst, also mittlerweile ist der Kleine ein 1A-Schläfer. Gestern Nacht hatten wir so eine Situation, wo er aufgewacht ist und relativ schnell war klar, ihm tut nichts weh, es hat kein Fieber.
Kuhmilch im Kühlschrank war auch noch voll.
Ja, und das letzte Essen und Trinken war noch nicht lange genug her. Das heißt, in dem Moment war auch klar, da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Und da war es auch so, dass den Moment wirst du vielleicht auch kennen, auch wenn ich selber lange mittlerweile auch ruhig bleiben kann und so. Und man hat natürlich diese, wie sagt man hier, Muscle Memory ja auch von vielen, ich sag mal, Beruhigungssessions, oder? Kann ja mittlerweile das Kind und sich selber ganz gut lesen. Aber es gibt immer wieder diese Momente, und den hatte ich gestern auch, wo ich dachte, wenn der jetzt noch 5 Minuten weiter brüllt, muss ich raus aus dem Raum.
Hm.
Ja. So, weil auch irgendwann das bei mir dann kippt, weil ich merke, dann verliere ich die Geduld und dann sind wir genau bei dem Punkt, wo ich selber merke, ich kann die Ruhe, die ich ausstrahlen muss, nicht mehr ausstrahlen. Und dann übergebe ich entweder an Heidi oder, und das habe ich auch schon gemacht, dann gehe ich mal 5 Minuten raus, mach mal zu. Manchmal hilft es nämlich übrigens auch, wenn man aus dem Weg geht, dem Kind. Ich habe es auch schon erlebt, dass es teilweise so ist, dass es dann so war, dass ich ihn dann einfach mal hab machen lassen und das hat ihm auch geholfen, nicht immer, und geh dann wieder rein. Also ich glaube, sich selber kann man auch durchaus mal rausnehmen aus der Situation. Wenn ein Kind sicher dort ist, in einem Bettchen irgendwo, wird dem Kind auch nichts passieren, wenn man dann mal 5 oder 10 Minuten, glaube ich, durchschnauft und selbst das Kind ist dann mal alleine. Und das machen wir dann auch, es kommt mittlerweile relativ selten vor, aber da schütze ich mich irgendwo auch vor mir selber, also, wenn du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst, und ich will jetzt auch an der Stelle nochmal sagen, wir reden heute ja über die ersten Monate. Also es ist natürlich ein Riesenunterschied, wenn wir jetzt über Kinder im Alter von 2 aufwärts, nehme ich jetzt mal so an, ohne da eine große Bedeutung zuzuordnen, aber so Pi mal Daumen oder von, ne, da bedarf es dann auch hier und da mal ganz, ganz klaren Ansagen in diesem Moment. Und da darf man auch ruhiges zulassen, zumindest aus meiner Sicht, dass man die Geduld verliert und das auch deutlich macht, dass jetzt mal langsam der Geduldsfaden gerissen ist. Also da bin ich kein Heiti-Teiti-Papa, wo nur gute Laune ist und das Kind darf aber hier mal alles machen. Also das läuft auf jeden Fall anders bei uns ab. Aber wir reden ja heute über die ersten Monate und da bringt eine Ansage überhaupt nichts.
Das kann man durchaus sagen, da bringt eine Ansage überhaupt nichts. Lass uns zu guter Letzt die große Schnuller-Diskussion haben.
Ja, da habe ich wenig Diskussionspotenzial. Also ich kann dir sagen,
du bist Team Nuggi.
Ich bin Team Nuggi und wir haben Blut und Wasser geschwitzt, dass Lilly den Schnuller erst gar nicht wollte. Und wir hat jetzt nimm den blöden Schnuller. Er macht, also ganz ehrlich, er macht einfach das Leben leichter. Und ich will mich gar nicht damit beschäftigen, ob ein Schnulli jetzt gut ist oder nicht. Für mich ist ein Schnulli vollkommen in Ordnung. Ich finde es viel wichtiger, dass wir dann irgendwann mal darüber sprechen, wie gewöhnt man den denn clever wieder ab und warum sollte man das früh genug tun? Da könnten wir uns mal eine Kieferorthopädin einladen, die da vielleicht zu Stellung nimmt, weil das ist durchaus ein wichtiger Faktor. Aber für mich ist völlig klar, der Nuggi muss mit. Und ich habe Mitleid mit jedem, wo das Kind den nicht nimmt. Ich kenne genug Fälle mittlerweile.
Also erstmal muss ich, also wir sind auch Team Nuggi, natürlich am Anfang auch so ein bisschen Paranoia gehabt irgendwie, nicht nur wegen, also am Anfang ist ja Zähne weniger das Problem, es gibt diese, es gibt dieses Damoklesschwert der Saugverwirrung, ja, was übrigens auch, ich habe Felix lacht jetzt auch gerade hier, unser Produzent, ist übrigens auch, danke an Emily Oster wieder an dieser Stelle, es gibt keinerlei Beweise übrigens dafür, dass Babys schlechter trinken, die irgendwie Nuggi nehmen oder nicht. Man muss auch sagen, Frank, Team Nuggi ist in einer wunderbaren Gesellschaft. Kanadische Studie, kürzlich noch rausgekommen. 84% aller Eltern, die dort befragt wurden, dort kam der Nuggi in den ersten 12 Monaten regelmäßig zum Einsatz. Ja, dass orale Stimulation dort und Saugen das Kind beruhigt. Dabei ist keine Maus den Faden ab, wenn es nicht den Nuggi nimmt. Nimmt es den Daumen oder irgendwas anderes, ob das besser oder schlechter ist, vermag ich noch nicht mal in irgendeiner Form zu sagen. Es ist am Ende so, und ich glaube, das ist wirklich dann auch nochmal ein eigener Punkt oder fast eine eigene Folge wert. Zu lange, das ist dann in der Tat, kann dann schwierig werden für oder Nachteile haben für den Kiefer. Da reden wir aber wirklich, Leute, nicht über die ersten 3 Monate, sondern da muss der Schnuller wirklich geballert werden über Jahre, bis da dann auch, sagen wir mal, eine echte Problematik entsteht.
Und da checke ich das auch manchmal gar nicht. Da denke ich mir so häufig, der Einsatz von dem Nuggi, wofür ist der da? Da muss man sich doch mal kurz Gedanken drüber machen. Wie häufig habe ich schon Kinder auf dem Klettergerüst auf dem Spielplatz gesehen, im höheren Alter, das zum Klettern geht, aber immer noch den Nuggi da drin hat? Das ist doch genauso, als wenn sich jemand so eine Tüte wegpafft, aber auf ein Techno-Festival marschieren will. Verstehe ich nicht. Da passt doch nichts zusammen. Also entweder ich komme zur Ruhe oder ich gehe jetzt klettern. Das ist doch völlig falscher Einsatz. Und da muss man, glaube ich, als Eltern, da ist wieder das Stichwort Führung so, und da auch wirklich eingreifen und ganz deutlich sagen, wir brauchen jetzt keinen Schnuller. Und da reden wir über ein Alter, wo man das auch durchaus erklären kann. Und aber auch dazu werden wir sicherlich noch in anderen Folgen kommen. Aber das musste ich noch loswerden zu dem Thema.
Und du hattest Elke, unsere Hebamme fürs Wochenbett, schon erwähnt. Ah, und die ich eigentlich eher nicht im Team Nuggi gesehen hätte, so vom Stil, hat uns eine wunderbare Anekdote damals erzählt, als wir sie nämlich gefragt haben, jetzt hier mit der Saugverwirrung und können wir jetzt den Nuggi irgendwie, weil der brüllt so viel und so, es ist, und das hilft ihm und so. Und dann hat sie einfach erzählt, die war lange, Frank, war Hebamme im Krankenhaus. Und dann meinte sie, natürlich, und dann war sie auch teilweise auf der Frühchenstation, wo die dann da 10, 15, 20 Babys in diesen Brutkästen da liegen hatten, wo ja längst nicht alle da irgendwie intensivmedizinisch angeschlossen sind oder so, sondern die sind ja dann nur über, also vielen davon geht's gut und die sind dann in der Überwachung. Und dann meinte sie, und natürlich hast du dann das Problem, dass davon 15, 7 oder 8 gleichzeitig anfangen zu brüllen. Und da kannst du ja nicht, du kannst ja nicht bei jedem gleichzeitig sein. Weißt du, was die da gemacht haben? Da haben die nicht nur den Schnuller genommen, sondern die haben den Schnuller in Dactarin getunkt. Ja, das ist ein Mittel gegen Windelsor beziehungsweise Mundsor. Das haben so Neugeborene auch oft. Das hatten wir auch zu Hause. Ist wahnsinnig süß. Und dann haben die dieses Mittel, was auch nicht schädlich ist für die Kids, vorne auf die Spitze von dem Nuggi drauf. Und dann tok, 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 tok. Und dann, da war aber Ruhe im Puff, du. Das sag ich dir. Und, Und weißt du, ich meine, das war so der Moment, wo ich mir gedacht habe, so, okay, wenn so jemand so eine Story raushaut, dass die das einfach gemacht, natürlich auch die Eltern nicht gefragt da im Krankenhaus, doch klar, oder nicht gesagt, da darf ich jetzt hier den Nuggi reinballern bei ihrem Frühgeborenen, sondern die haben das halt einfach gemacht, da habe ich mir halt auch gedacht, okay, sorry, wie schlimm kann es bitte sein? Und wenn es dann den Kleinen hilft, also jeder muss es selber entscheiden, aber wie ihr hört, Frank und ich sind Deep Team, Nuggi Ultras.
Ja, würde ich auch sagen. Haken dran.
Haken dran. Und ich würde auch fast sagen, Haken dran an die Schreifolge. Yes. Cool, dass man, dass wir, und das freut mich total, nicht nur mit Jens, sondern auch bei dir.
Gardin Jens.
Mit dem, ja, mit Gardin Jens, sondern auch mit dir bei der zweiten und bei uns mit Jona wirklich hier mal die Wirklichkeit der ersten drei Monate mitunter auch mal ans Licht gekommen ist und halt nicht jedes Baby immer nur einfach nur chillt, ja. Aber kommen wir dann doch einfach mal zum Fazit. Wie ist deins zum Thema Schreien?
Ja, ich würde da jetzt so ein bisschen bei mir selber ansetzen. Ich weiß aber gar nicht, auch wenn die Erkenntnis da ist, ich müsste viel entspannter in Schreiphasen sein. Wenn es nochmal dazu kommen sollte, hätte ich die Erkenntnis, dass ich das sein müsste, ob ich es kann, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass es wirkt. Das ist mein Fazit. Und deins?
Ich würde in eine ähnliche Richtung gehen, bei sich selber anfangen. Auch ich gehe zurück zu diesem, können Sie das Baby eigentlich auch halten, ohne dass Sie es die ganze Zeit durch die Gegend wippen? Die Frage, du merkst, die sitzt tief,
ja,
oder?
Ja.
Und deswegen, ja, bei sich selber anfangen und dann, ja, die Hilfsmittel, wie sie so zur Verfügung stehen, mit Nuggi, Nuschi und Co. wahrscheinlich einfach auch nutzen, nicht schreien lassen, aber halt auch nicht die ganze Zeit nur durch die Gegend hopsen, irgendwo im Mittelweg.
Ja.
Wahrscheinlich ganz gut. Und Kind anleiten, Kind coachen ist, glaube ich, das hast du sehr schön gesagt, hat für uns nämlich auch genau zum Erfolg geführt und muss man halt auch sagen, die Selbstregulierung, auch wenn bei manchen wie bei Joshua Kimmich das quasi eine lebenslange Aufgabe zu sein scheint, in der Regel ab 3 Monaten oder ein bisschen danach wird es auch besser und die Kids erlernen diese Selbstregulierungsfähigkeit.
Vielleicht sollte der Platzvater neben dem Trikots nochmal so einen kleinen und Schiemann schon so einen kleinen Nuggi auf den Platz legen, nächste Mal in der Kabine für das Thema. Aber wir wollen nicht weiter drauf rumreiten. Lass uns zum Ende kommen. Ich würde sagen, war eine coole Folge. Sind wir richtig gut durchgeflutscht durch das ganze Thema. Ich werde mir jetzt zwecks Selbstregulierung noch eine Kanne aufmachen und würde sagen, danke euch fürs Zuhören. Danke dir für den schönen Austausch, Max. Und ja, in 14 Tagen wird weitergepinkelt.
Wird weitergepinkelt. Bis dahin natürlich, wie immer, wir halten euch auf dem Laufenden. Babypinkeln-Podcast auf Instagram oder schreibt uns babypinkeln@gmail.com. Bis dahin.
Tschüss. Tschüss. Yes.
Da musst du nicht viel schneiden.
Nee, das
die kannst
durch,
du so nehmen, glaube ich, quasi.